الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعد فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو خير ويموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على العمل الصالح في هذه الأيام يا رب العالمين، اجعلنا فيها من المقبولين. اللهم يسر الحج لحاجج بيت الله الحرام هذا العام. اللهم اقبل سعيهم واغفر ذنبهم وردهم إلينا سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين. اللهم يسر الحج لمن لم يحج واكتبها لنا عودة بعد عودة، وفرج كرب المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
So möge Allah uns erstmal die guten Taten in diesen gesegneten 10 Tagen von Dhul-Hijjah gleich machen. Möge Allah uns die guten Taten in diesen ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah, diese 10 Tage, die eine große Vorzüglichkeit für Allah subhanahu wa ta'ala haben, einen großen Stellenwert für Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und möge Allah denjenigen, die die Pilgerfahrt derzeit machen, die Pilgerfahrt auch erleichtern und diese von ihnen annehmen. Und möge Allah uns auch eine Pilgerfahrt bescheren, möge Allah uns allen eine Pilgerfahrt geben. Der Sheikh hat sich bedankt, dass ihr so zahlreich erschienen seid, und bittet Allah subhanahu wa ta'ala, der uns versammelt hat, dass er uns am jüngsten Tag im Paradies vereint. So möge Allah euch für euer Kommen belohnen und im Paradies belohnen. Und der begrüßt euch zu Anfang mit einem Friedensgruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هذه الليلة الثانية من ليالي العشر من ذي الحجة. اليوم كان الخميس، أول أيام شهر ذي الحجة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وهذه ليلة الجمعة، إذن هي الليلة الثانية. فليلة الخميس كانت الأولى، وليلة الجمعة هي الثانية. ومعلوم أن هذه الأيام العشر هي من أعظم الأيام على الإطلاق. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. الكثير من المفسرين على أن المقصود بالليالي العشر هي ليالي ذي الحجة، ليالي ذي الحجة، فكما تعلمون هي 9 أيام بها 10 ليال، بها 10 ليال، وهي أعظم أيام السنة على الإطلاق. لعل القائل يقول: قرأنا في السنة الصحيحة حديث النبي عليه الصلاة حديث النبي عليه الصلاة والتسليم خير يوم أشرقت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة أو كما أخبر النبي. فكيف نوفق بين قولك أن الأيام الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام على الإطلاق، وبين هذا الحديث أن خير يوم أشرقت عليه الشمس هو يوم الجمعة؟ أجاب العلماء فقالوا: خير يوم أشرقت عليه الشمس يوم الجمعة، هذا فيما يتعلق بالأسبوع، أما فيما يتعلق بأيام السنة فخير الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وبهذا يجتمع القولان ولا تعارض. إذن خير يوم في الأسبوع أشرقت عليه الشمس هو يوم الجمعة، وخير أيام السنة أيام العشر من ذي الحجة. لعل القائل أيضا يقول: قرأنا الكثير من النصوص عن فضل العشر الأخير من شهر رمضان، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يشد فيها مئذرة ويوقظ أهله التماس ليلة القدر ويجاور فيها أن يعتكف، وقال التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان وفيها ليلة من أعظم الليالي وليلة القدر، فكيف نوفق أيضا بين ما ذهبت إليه أن العشرة الأول من ذي الحجة أفضل أيام السنة، وبين هذه النصوص الواردة في العشر الأخير من رمضان؟ أيضا أجاب العلماء على هذا الإشكال فقالوا: فيما يتعلق بذي الحجة وبالعشر الأخير من رمضان، فالمفاضلة بين الأيام وبين الليالي، فالعشر الأول من ذي الحجة هي أفضل على الإطلاق من حيث النهار. لماذا؟ لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، لذا فضلت نهارا، والعشر الأخير من رمضان فضلت ليلا لأن بها ليلة القدر، وبهذا يجتمع القولان ولا خلاف بين من قال أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام السنة على الإطلاق، ومن قال العشر الأخير من رمضان أفضل الليالي، فهذا يتعلق بالليل وهذا يتعلق بالنهار. نعم.
Liebe Geschwister, heute haben wir die zweite Nacht von diesem segenreichen Monat Dhul-Hijjah. Die zweite Nacht, weil heute ist ja der Donnerstag, der erste. Heute ist Donnerstag, der erste Dhul-Hijjah. Und die zweite Nacht, warum? Weil gestern war die Nacht von Donnerstag, also von Mittwoch auf Donnerstag, das heißt die Nacht von Donnerstag, und heute ist die Nacht von Freitag, und somit ist das die zweite Nacht von diesem segenreichen Monat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt diesbezüglich im Heiligen Koran, um diesen Stellenwert von diesen 10 Tagen zu verdeutlichen und zu betonen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei der Morgendämmerung, wal-Fajr, bei der Morgendämmerung und bei den 10 Nächten, Die Gelehrten, viele Koran-Interpretatoren, die sagen, dass diese mit diesen 10 Nächten sind diese 10 Nächte von Dhul-Hijjah. Das sind die ersten 9 Tage von Dhul-Hijjah, und die beinhalten 10 Nächte. Ja? Und danach ist der Tag von Arafat. Jedenfalls, die Gelehrten haben dies verdeutlicht und sagen, dass eigentlich diese ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah sind die besten Tage überhaupt. Das sind die vorzüglichsten Tage im Jahr. Wenn wir aber jetzt sagen würden, ja, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in der Überlieferung, dass der Freitag ist der beste Tag, wo die Sonne geschehen ist. Ja? Und sagt, dass das ein Tag, wo Adam a.s. erschaffen wurde und ein Tag, wo Adam ins Paradies eingegangen ist und auch aus dem Paradies das Paradies verlassen musste. Und an dem Freitag, an einem Freitag wird die Stunde eintreffen. Das heißt, nur Qiyamah wird an einem Freitag kommen. Das heißt, alles Vorzüglichkeiten von dem Tag, von dem Freitag. Die Gelehrten sagen, das ist gar kein Widerspruch, der Freitag ist der beste Tag in der Woche. Und bezogen auf die Woche ist Freitag der beste Tag. Das heißt, wenn wir vergleichen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, was ist der beste Tag? Das ist der Freitag. Bezogen auf eine Woche, auf die Tage einer Woche, ist der Freitag der beste Tag. Wenn wir aber eine andere Überlieferung oder andere Überlieferungen, welche die Vorzüglichkeit der letzten 10 Nächte von Ramadan wieder betrachten, ja, dann erscheint das als ein Widerspruch und das stimmt auch nicht. Man muss nur die Überlieferungen vereinen und dann finden wir auch eine Übereinstimmung, dass da kein Widerspruch ist. Wenn die Gelehrten sagen, bezüglich der 10 Nächten von Ramadan, die letzten 10 Nächte, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich besonders bemüht hat, um bei Qiyam al-Layl und so weiter und so fort, da hat, wie man sagt, seinen Gurt enger gezogen und da hat seine Familie geweckt, ja, seine Frauen geweckt. Und da hat sich, wie gesagt, sehr angestrengt, vor allem hat sich zurückgezogen in der Moschee und so weiter und so fort. Und in diesen 10 Nächten von Ramadan ist auch Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung, wo die gottesdienstlichen Handlungen besser sind als 1000 Monate. Ja? Das heißt, diese ganzen Vorzüglichkeiten, könnte jemand sagen, die stehen im Widerspruch zu diesen ersten 10 Tagen von Dhul Hijjah. Da sagen die Gelehrten, bezogen auf die Nächte sind die 10 letzten Tage von Ramadan besser. Ja? Das heißt, die Nächte von diesen letzten 10 Tagen von Ramadan sind vorzüglicher als die von Dhul Hijjah. Aber bezogen auf die Tage, so sind die Tage von Dhul Hijjah, die ersten 10 Tage von Dhul Hijjah, besser als die Tage von den letzten 10 Tagen von Ramadan. Ja? Vor allem, weil es auch in diesen Tagen gibt es den Tag von Arafah. Und das ist ein gewaltiger Tag, subhanallah. Der Tag von Arafah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sich so freut, wenn er seine Diener sieht, wie sie ihn anbeten und so weiter und so fort und prallt damit im höchsten Himmel. Ja? Und zweitens, weil auch der Yawm al-Nahr, das ist der Tag vom Opferfest, das ist auch ein gewaltiger Tag. Ja, das ist auch ein gewaltiger Tag. Deswegen, wenn wir die Überlieferungen vereinen, dann sehen wir, dass es auch keinen Widerspruch gibt.
كل عام في مثل هذه الأيام تكثر التساؤلات حول صيامها. وهناك من يفتي الناس بغير علم. وهناك من يتكلم في الدين بغير علم. فنجد مثلا من ينهون عن صيامها ويستدلون بحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها والذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه أنها قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أره يصوم العشر من ذي الحجة أو كما أخبرت رضي الله تعالى عنها. فهم يأخذون هذا النص ويفتون الناس بكراهية الصيام في تلك الأيام، ومنهم من يقول أن صيامها ليس من السنة، ولو تمهل المسكين وجمع النصوص في المسألة، بل لو تمهل وقرأ أقوال العلماء في شرح هذا الحديث، لو أتعب نفسه قليلا وقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على شرح هذا الحديث عند مسلم ما قال. ولكن كما تعلمون ابتليت الأمة بالكثير ممن يأخذون الدين عبر الإنترنت، يأخذ متن الحديث ولا يعرف شيئا عن شرحه، ولا يعرف شيئا عن أقوال العلماء فيه، ولا يعرف شيئا عن المسائل التي تكلم فيها العلماء في مثل هذه النصوص. هذه المشكلة والآفة التي نحذر منها، فلا تأخذ الدين عن صحفي ولا عن مصحفي. الصحفي الذي يأخذ العلم من الكتب فقط دون رجوع العلماء، وعلى شاكلته من يأخذ العلم عبر تلك المواقع دون معرفة بأصول العلم ولم يأتي من الباب. الشيخ انترنت، الشيخ جوجل، الشيخ ياهو، ودلوقتي بقى في طلبة علم لهم زي تويتر والفيسبوك، ودي مشكلة خطيرة جدا. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من شره، اللهم آمين. نعم فيها نفع، ولكن نفعها يكون لطالب العلم الذي يحسن التحصيل ويحسن الأخذ ويعرف عمن يأخذ ولمن يقرأ ولمن يسمع، أما لغير هؤلاء فلا. فأقول بداية إجابة على قول القائل أن النبي ما صامها واستند لهذا الحديث، نقول له: أولا، أمنا رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صامها، ولم تذكر أن النبي نهى عن صيامها، وهذا فارق كبير في العلوم الشرعية. ثانيا، ليس معنى أنها ما رأت النبي أنه صامها أنه لم يصمها، فربما رأى غيرها النبي يصومها، وخاصة أن النبي كان كثير الأصفار في الغزو والفتح، فربما لم تدرك عائشة معه أنه صامها فأخبرت بما رأت رضي الله عنها. ثالثا، ربما أن هناك شغل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن صيامها من مرض أو سفر. رابعا، أنه ربما أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وفق حديث عائشة، أنا أنقل لك كلام العلماء في الحديث، لم يصمها لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حرصه على أمته كان أحيانا يترك بعض المستحبات التي يحبها ويحب عملها خشية أن تفرض على أمته ولا تطيق، كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة أن النبي ترك صلاة التراويح أو قيام الليل في رمضان بالأمة. لماذا؟ قال: خشيت أن تفرض عليكم. وهذا ما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث، وكذلك الإمام النووي رضي الله عن الجميع. ثم ورد في الحديث الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما جاء عند بعض أصحاب السنن عند ابن ماجة أن إحدى أمهات المؤمنين أخبرت أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صام 9 الأول من شهر ذي الحجة. ومعلوم أنه عند علماء الحديث إذا ورد روايتان، الأولى تنفي والثانية تثبت، فإن المثبت يقدم على النافي. لماذا؟ لأن المثبت معه زيادة علم فيقدم. هذه أقوال العلماء في حديث عائشة، ولو أتعب المسكين نفسه ما قال ما قال. طيب، ثم جاء عند البخاري في صحيحه، وكذلك في صحيح سنن الترمذي، وكذلك في صحيح سنن ابن ماجه، وصحيح سنن أبي داود رضي الله عن الجميع، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من الأيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. إذن أحب الأيام الذي يكون فيها العمل الصالح محبب إلى الله عز وجل هي تلك الأيام العشر. ودعني أسألك سؤالا، الصيام عمل صالح أم غير صالح؟ اللي في العربية يرد علي صالح كلامي، يبقى الصيام عمل إيش؟ صالح. طيب، هل ورد في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه نهى عن صيام التسع الأول من ذي الحجة؟ هذا سؤال ثاني. اللي يقول لك نعم يأتينا بالدليل، يعني اذكر لي دليلا واحدا حتى وإن كان موضوعا مكذوبا يا سيدي، وأنا أريحك فيه أن النبي نهى عن صيام التسع الأول من ذي الحجة، لن تجد. طيب، ما دام الصيام عمل صالح ماشي كده، ولم ينهى النبي عن صيام التسع الأول من ذي الحجة، فلماذا تمنعون الصيام فيها يا من تفتون الناس بغير علم؟ هو ده السؤال اللي بنسأله هؤلاء. هي القضية فين يا جماعة؟ القضية الخطيرة جدا في أنصاف المتعلمين. هي المشكلة الخطيرة هنا، اللي بيجمع ما يسمى بالثقافة، عنده شوية معلومات، جاب معلومة من هنا ومعلومتين من هناك، فظن نفسه من أهل العلم، كما يقول بعضهم مثلا أنا تلميذ فلان لازمته، لا ده أنا والله حضرت له درس كده، وحضرت له خطبة الجمعة وتعرفت عليه وجلست معاه، بقيت تلميذا له؟ لا أبدا، طالب علم يعني ملازم المشايخ وأجيز منهم وحصل علما بضوابطه، طالب علم يستطيع في المسائل الخلافية أن يجمع النصوص ويرد على الأقوال ويرجح بين الأقوال. واضح دي مشكلة خطيرة جدا. فبالتالي ننتهي إلى أن صيام التسع الأول من ذي الحجة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الأعمال الصالحة. لذا دعني أقول لك، أنا قلت لك نصف ساعة الخطيرة، نخدنا الآن 21 دقيقة عشان أترك المترجم وترجم ويختم إن شاء الله. أقول لك في هذه الأيام الطيبات اغتنم الفرصة، وأنت مطالب بتحري بعض الأعمال فيها، من ذلك أولا تجديد النية باغتنام هذه الأيام، فلعلك لا تدركها بعد ذلك، لعلك لا تدرك أيام ذي الحجة مرة ثانية، فجدد نيتك الآن أن تغتنم تلك الأيام، لأن النبي يقول إنما الأعمال بالنيات. ثانيا التوبة النصوح، الآن تب إلى ربك واعزم على الإقلاع عن الذنب إن كنت من أهله، أو إن كان لك تقصير ما اقلع عنه فورا وتب إلى ربك، اندم على تقصيرك، اعزم على عدم العودة، وإن كانت هناك حقوق العباد حاول أن تردها سريعا. طيب، ثالثا الإكثار من ذكر الله رب العالمين، لأن الله تعالى قال في آيات الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قبلها قال قبلها ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. المعلومات اللي هي الأيام العشر دي كما قال المفسرون، ولذلك خرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ووصله ابن المنذر وغيره من أئمة العلم والحديث، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة يكبر الله عز وجل في منى، ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير، وكان يكبر الله على كل حاله، في فسطاطه، في مجلسه، في قيامه، في الأسواق. وأخرج البخاري أيضا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في العشر الأول من ذي الحجة إلى الأسواق فيكبران الله عز وجل ويكبر الناس بتكبيرهما رضي الله عنهما. إذا لا بد أن نحيي هذه السنن من ذكر الله رب العالمين، بأن تكبر ربك جل جلاله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بعض العلماء حذر فقط مما يسمى بالذكر الجماعي، يعني ما لا تتفق مع الناس ان انت تكبر وما يكبروا، ولكن ان كانت تطبيقا للسنة فكبرت فكبر الناس، فهذا فعل ابن عمر، وهذا فعل ابو هريرة، وهذا فعل عمر رضي الله عنه وارضاه ايضا في الموسم، فلا بأس بذلك دون اتفاق، ولكن لا تجمع الناس على الذكر الجماعي كما يفعل اهل التصوف في هذه من البدع. ولكن مثلا هناك الذكر المقيد في ايام التشريق، وهذا ما سوف نبين بعد عقب الصلوات حتى عصر آخر أيام التشريق التكبير سنة، فهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم دون اتفاق، ولكنه مقيد دبر كل صلاة. قال ابن سعود: لمن صلى الجماعة، يبقى ان صليت لوحدك ما تكبرش، صليت في الجماعة يسن انك تكبر، ويكبر الناس بتكبيرك، ويا حبذا ان يكبر كل مع نفسه ويرفع الصوت دون اتفاق في الترديدات. إذا أنت مطالب بذكر الله في هذه الأيام، ومن ذكر الله إضافة للتكبير التسبيح والتحميد وتعظيم للرب جل جلاله، وكذلك قراءة القرآن. فإذن نحن بقالنا تقريبا شهرين بعد رمضان، المصحف لسه بعد عننا بقاله شهرين ولا إيه، فما أبرئ نفسي، يعني كله كان حامل المصاحف في رمضان، كنت تدخل كده المصلى تلاقي كله ماسك المصاحف، فين المصاحف؟ طيب هاي فرصة لذكر الله في الأيام الطيبة دي، إنك تمسك القرآن وترجع للقرآن. من الأعمال الصريحة في هذه الأيام صيامها، وخاصة يوم عرفة، لأنه في الصحيح عندما ذكر النبي صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله عز وجل أنه يكفر ذنوب عامين، عام قبله وعام بعده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون يوم جمعة، فيحبذا تصوم معه الخميس. اللي مش قادر يصوم التسعة بنقول له عشان تصوم عرفة صوم معه الخميس والجمعة. واضح، مهم جدا. طيب ايه كذلك من الاعمال الصالحة في الايام العشرة دي؟ قيام الليل، قيام الليل ولو بركعتين. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سروجكم في هذه الليالي، كان يجتهد اجتهادا عظيما فيها رضي الله عنه، وكذلك أصحاب رسول الله فاجتهدوا في قيام الليل. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الطيبات الحرص على أعمالك التي أنت حريص عليه من الواجبات كالصلاة، ويا حبذا في جماعة، احرص على صف الجماعة في الصف الأول، تكبيرة الإحرام خلف الإمام، كم نفوت وكم نضيع وكم نقصر وكم وكم وكم. طبعا معلوم أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال واجبة، أما بالنسبة للمرأة فصلاتها في بيتها أولى، إلا إن جاءت طلب العلم أو تحصيل خير. فحرص على الصلوات في جماعة في الصف الأول، احرص على تكبيرة الإحرام خلف الإمام. إيه كمان؟ احرص أخي على الإكثار من الاستغفار، وعلى الإكثار من الصدقة، وعلى الإكثار من صلة الأرحام والإطمئنان على أرحامكم، وخاصة في دول الغرب لكم أقارب هنا أو هناك. احرص على الإكثار من الدعاء، والأمة مكروبة منكسرة، في كل مكان ابتلاءات، الأمة في حاجة إلى دعوات، فاجأر إلى ربك واجتهد في الدعاء. هذه فقط لضيق الوقت وضيق المقام، لأن الإخوة اليوم صائمين بارك الله فيهم، فحتى لا نشك عليهم، يكفيكم ما قيل وإن قدر بقى وكان لقاء، لعلنا أن نفصل ونبين في الباب، والله أعلى وأعلم.
Liebe Geschwister, viele stellen die Frage, ob man in diesen, also in diesen Tagen fasten soll, vor allem, weil es halt viele Menschen gibt, die falsche Urteile verbreiten, zum Beispiel, dass es verpönt wäre oder verpönt sei, weil Aisha radiallahu anha es für sie überliefert von jemandem Muslim, dass sie gesagt hat, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen, beziehungsweise nie gesehen, dass er die 10 Tage gefastet hat. Und die leiten daraus da, sozusagen ab, dass diese 10 Tage, dass das Fasten in diesen 10 Tagen verpönt wäre. Jedenfalls, das ist eigentlich falsch. Warum? Weil diese Menschen, die haben sich nicht mal bemüht, die Erklärung zu diesem Hadith. Also brauchen sie nicht. Also erstmal, normalerweise muss man bei einer Angelegenheit, bevor man an Urteil fällt, muss man die Überlieferungen sammeln diesbezüglich. Das heißt, nicht nur eine Überlieferung holen, ein Hadith holen und dann Urteil fällen, sondern man muss versuchen, alle Überlieferungen und alle Beweise, die damit was zu tun haben, zu sammeln und dann erst ein Urteil fällen. Aber abgesehen davon, wenn diese Menschen nur die Erläuterung von Imam Nawawi beispielsweise bezüglich dieser Überlieferung, dann hätten sie eigentlich auch sowas nicht gesagt. Das Problem ist einfach, liegt daran, dass viele, subhanallah, ihr Wissen holen aus dem Internet oder von Menschen, die halt nie bei Gelehrten saßen und ihr Wissen nur aus den Büchern geholt haben, wie der Sheikh sagte, manche von Sheikh Google oder Sheikh Yahoo, das weiß ich. Und mittlerweile diese beiden Sheikh, die haben auch Schüler, der Schüler Twitter und Facebook. Und deswegen, man sollte wirklich das in diesen Sachen, in diesen sozusagen Seiten, gibt es sicherlich viele, viele nützliche Sachen. Ja? Aber für diejenigen, die sich vielleicht auskennen, die unterscheiden können, ansonsten muss man wirklich darauf achten, woher man das Wissen holt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig und nicht einfach jedem zuhören und von jedem Wissen nehmen, sondern wer nicht sicher ist, dass er etwas unterscheiden kann, der soll sich wirklich jemanden aussuchen, dem er vertraut. Ansonsten, der soll Finger weglassen davon. Die Aussage von Aisha radiallahu anha, die sagt, ma ra'aytu. Das heißt, die Gelehrten sagen, die hat das nicht gesehen. Ja? Aber die hat nicht gesagt, yani, ich habe gehört, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies verboten hat. Ja? Die hat ihn nicht gesehen am Fasten. Und da gibt es viele Ausreden. Kann sein, dass sie zum Beispiel, dass jemand anders, yani ein anderer Mensch, yani den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte mehrere Frauen, vielleicht war er unterwegs auf Reise und er hatte viele Reisen gehabt auf Schlacht, Kriege, Eroberungen und so weiter und so fort. Das heißt, er war öfters unterwegs, vielleicht hat er da gefastet. Deswegen, dass sie das nicht gesehen hat, heißt nicht, dass das verboten ist. Vielleicht hatten das auch andere gesehen. Vor allem, weil, wie gesagt, die Gelehrten sagen, es gibt sicherlich hier nicht vielleicht einen Scharil, eine Ausrede. Vielleicht hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Ausrede, als er bei ihr war. Krank oder auf Reise, darf essen und so weiter und so fort. Eine weitere Sache, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es ist so bekanntlich, war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr darauf bedacht, dass er der Umma die Religion so leicht wie möglich macht. Ja? Das heißt, ihre gottesdienstlichen Angelegenheiten sozusagen erleichtert und nicht erschwert. Und deswegen hat er noch Qiyam al-Layl weggelassen bei Ramadan. Tarawih gebetet, hatte die ersten 3 Nächte gebetet und als er gesehen hat, dass die Muslime hinter ihm beten, hat er sich gedacht, nicht, dass das zur Pflicht wird. Und deswegen ist er beim Dreh bei Fetnacht nicht erschienen. Ja? Nicht, dass das halt zur Pflicht wird. Und diese Überlieferung hat Aisha radiallahu anha auch selber überliefert. Also so viel dazu, das hat Ibn Hajar und Nawawi rahmahullah dazu gesagt. Und Imam Sheikh Abani rahmahullah überliefert eine Überlieferung von Ibn Majah, dass eine der Mütter der Gläubigen sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die ersten 9 Tage von Dhul Hijjah gefastet hat. Und diese Überlieferung ist stark. Die Überlieferung ist, wie gesagt, stark. Und wenn wir jetzt 2 Beweise haben, der erste Beweis, negiert, zum Beispiel, verbietet, und der zweite Beweis fordert, die Menschen das zu machen, dann stehen die im Widerspruch, dann sagen die Gelehrten, man muss den Beweis nehmen, wo eine Aufforderung dazu gibt. Al-Bukhari Und auch Tirmidhi und Ibn Majah und Abu Dawud, alle vier haben überliefert, dass Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keine Tage, yani, der will das betonen, die ersten, yani, 10 Tage von Dhul-Hijjah. Es gibt keine Tage, wo die guten Taten mehr zählen bei Allah subhanahu wa ta'ala und beliebt bei Allah subhanahu wa ta'ala mehr als diese ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Und subhanallah, dann sagten die Sahaba, die Gefährten, die sagten, nicht mal der Jihad fi sabilillah, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht mal der Jihad fi sabilillah, außer einem Mann, der mit seinem Geld, mit seinem Vermögen und mit sich selbst, mit seinem Leben in riskiert hat und ist im Jihad gegangen und ist mit nichts davon zurückgekehrt. Das heißt, er hat sein ganzes Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben und er ist auch auf Allahs Weg gestorben. Also bei dem, der hat ein bisschen mehr Lohn bekommen als diejenigen, die gute Taten verbringen, subhanallah, in diesen ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah. Jetzt die Frage, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt keine Tage, wo die guten Taten so viel zählen wie in diesen 10 Tagen, ist überhaupt das Fasten eine gute Tat oder nicht? Der Sheikh hat vorhin die Arabisch Sprechenden gefragt und die haben geantwortet, jetzt frage ich euch, ist das Fasten eine gute Tat oder nicht? Natürlich eine gute Tat. Und bitte? Ja, natürlich. Vielleicht sagt jemand, ich habe Hunger, wenn ich faste. So, also, das Fasten ist eine gute Tat, ist eine Wohltat. Und die zweite Frage, gibt es einen Beweis, und der Dalil, ein Beweis, eine Überlieferung von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo es ein Verbot gibt, zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, fastet nicht an diesen 10 Tagen. Auch wenn der Sheikh sagte, auch wenn das Maudu'a, auch wenn das nur gelogen ist, auch wenn das schwach ist, gibt es nicht. Es gibt keinen Beweis vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo es heißt, in diesen 9 Tagen oder 10 Tagen darf man nicht fasten. Gibt es nicht. Und somit ist das Fasten an diesen Tagen yani sehr erwünscht, vor allem wenn wir diese Vorzüglichkeit sozusagen wissen. Aber das Problem ist, es gibt halt Menschen, die nur die Hälfte haben, das halbe Wissen besitzen sozusagen, ein bisschen von da, ein bisschen von da, und die haben nicht das nötige Wissen, um so ein Urteil zu fällen. Fazit, liebe Geschwister, yani zusammenfassen, weil der Sheikh wollte nicht zu viel, yani zu lange einen Vortrag halten, weil die Brüder am Fasten sind. Yani Fazit, yani das Fasten an diesen Tagen ist sehr vorzüglich, also ist wirklich sehr erwünscht und yani eine gewaltige Tat, die wir yani machen könnten, vor allem in diesen 10 Tagen, 9 Tagen von Dhul-Hijjah. Der Sheikh sagte anschließend kurz, also ein paar Ratschläge für uns alle, vor allem weil er hat gesagt, wir machen eine halbe Stunde und er wollte sich dann halten. Der sagte, das Erste, was wir machen müssen, wir müssen die Absicht fassen, dass wir diese 10 Tage nutzen. Erstmal die Absicht fassen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wir müssen innama al-amalu binniyat. Yani gewiss, die Taten yani sind entsprechend der Absichten. Ja? Das heißt, je nachdem, ob man wirklich diese Absicht fasst, wird man auch belohnt. Und deswegen, jetzt wissen wir und kennen wir diesen Stellenwert von diesen Tagen und somit müssen wir jetzt sofort die Absicht fassen, dass wir inshallah diese 10 Tage nutzen und ausnutzen und versuchen inshallah besser zu werden und höher bei Allah subhanahu wa ta'ala zu steigen. Die zweite Sache ist die Reue, liebe Geschwister. Der zweite Ratschlag, nachdem wir die Absicht gefasst haben, müssen wir wirklich eine Reue zeigen, eine aufrichtige Reue zeigen von allen Sünden, die wir begangen haben. Und wir müssen wirklich bereuen und die Absicht fassen, dass wir diese Sünden nie wieder machen. Das ist sehr wichtig. Auch wenn wir das nicht schaffen sollten, trotzdem, du musst jetzt in diesem Moment sagen, ich mache das und fertig, ja? Dann wird deine Reue inshallah auch hingenommen. Deswegen, also die Reue ist der zweite Schritt, um voranzukommen, vor allem in diesen Tagen. Der dritte Schritt, liebe Geschwister, jetzt kommen wir zu den Taten, ist Ad-Dikr. In Surat al-Hajj sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, yani, damit sie über die Gläubigen, damit sie Allahs Gedenken an bekannten Tagen. Die Gelehrten sagen, diese Ayyam al-Umad, das heißt, diese bekannten Tagen, das sind die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Und Al-Bukhari rahimahullah, überliefert, dass Ibn Umar radiallahu anhuma, der hat in Ikan Yukabbir, Allah Azza wa Jal, die Minen, der hat es gepflegt, in diesen 10 Tagen, yani Allahu Akbar, Takbir zu machen, in Minen. Und auch in all seinen Angelegenheiten, sogar auf dem Markt, sogar auf dem Markt. Und die Leute, wenn sie ihn gehört haben, genauso wie Ibn Umar radiallahu anhuma und Abu Huraira, wenn sie gehört haben, die Leute hören sie am Takbir machen, dann haben sie Allah subhanahu wa ta'ala genauso, yani, haben sie Takbir gemacht. Nur hier ist ein kurzer Hinweis, man sollte darauf achten, dass man das nicht gemeinsam macht. Dass wir wie manche Sufisten, dass sie sich vereinen und sagen, ja komm, wir sagen auf einmal Allah, Akbar, Allah und so weiter und so fort. Nein, jeder macht das alleine. Aber wenn jemand das vor dir macht und du denkst dran und du machst das Gleiche, das ist gar kein Problem. Und das gilt natürlich auch, das werden wir inshallah später erläutern, dieses bedingte Takbir, das geht bis zum Asr von den letzten von Ayyam Tashriq. Das werden wir inshallah vor nach dem Opferfest. Aber der Sheikh wird das inshallah später erläutern. Es geht hier nur darum, was wir machen sollten in diesen 10 Tagen, nachdem wir festgestellt haben, dass das wirklich eine vorzügliche Zeit, wo die Taten wirklich gewaltig belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Viertens, liebe Geschwister, Yom Arafah. Yom Arafah ist ein gewaltiger Tag, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß sagt, dass er erhofft sich bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Sünden von 2 Jahren vergibt. Die Sünden von 2 Jahren vergibt, wenn man diesen Tag fastet, subhanallah. Und weil das dieses Jahr inshallah am Freitag, auf einen Freitag fällt, ist es auch Sünna, dass wir den Freitag nicht alleine fasten. Und somit fasten wir inshallah dazu, für diejenigen, die nicht komplett die 9 Tage fasten können, die können wenigstens am Tag von Arafah fasten und versuchen inshallah auch den Donnerstag dazu, damit sie halt die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umsetzen. Fünftens, liebe Geschwister, Qiyamul Layl. Eine gewaltige Sache, wo wir eine gewaltige Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Vor allem, wir haben ja schön trainiert beim Ramadan, subhanallah. Und nach einer Weile muss man wieder, inshallah, das auffrischen. Man sollte nicht, auch wenn es nur 2 Einheiten sind. Nur 2 Einheiten. Wenn du nur vor Fajr-Gebet aufstehst, ein bisschen früher, und du machst 2 Einheiten, zählt das, als hättest du die Nacht in die durchgebetet. Ja, das ist, guck mal, eine kleine Tat und eine gewaltige Belohnung, aber für diejenigen, die vielleicht 10 Minuten Unterschied. Der eine steht um, keine Ahnung, einer steht um 5, der andere 4:15. Aber alle müssen aufstehen zum Fajr-Gebet. 15 Minuten, verzichtest auf Schlaf, bekommst du dafür die Belohnung, als hättest du die ganze Nacht durchgebetet, obwohl du eigentlich geschnarcht hast. Subhanallah, guck mal, wie großzügig Allah subhanahu wa ta'ala. Wie gesagt, Qiyam al-Layl ist auch eine sehr, eine sehr erwünschte Sache, eine sehr wichtige Sache, die wir machen könnten in diesen 9 Nächten, inshallah. 10 Nächten. Sechstens, liebe Geschwister, und das ist auch sehr wichtig, ja, zum Teil noch wichtiger als das, was wir erwähnt haben, ist das Gebet. Auf die Gebete achten, die Pflichtgebete. Das heißt, das, was wir alltäglich machen, jeden Tag machen. Ja? Wenn du eine Gewohnheit hast, du machst eine gute Tat, dann mach weiter damit. Aber die wichtigsten Sachen sind die Pflichtsachen, die Pflichtgebete, die Pflichttaten. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir zur Pflicht gemacht hat, damit musst du erstmal anfangen. Ja? Wir müssen versuchen, inshallah, in diesen Tagen, dass wir die Gebete in der Moschee verrichten, dass wir hinter dem Imam, dass wir Takbirat Ihram nicht verpassen. Man muss sich anstrengen, das sind vorzügliche Tage und das müssen wir immer vor Augen halten, wenn wir wirklich was schaffen wollen, immer vor Augen halten, diese Tage sind vorzüglich, die haben wirklich einen hohen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah schaut auf uns zu und er belohnt uns mit dem Vielfachen, wenn wir das machen. Deswegen versuchen wir inshallah uns anzustrengen, dass wir die Gebete, auf die Gebete achten in der Gemeinschaft. Für die Männer ist sowieso eine Pflicht. Für die Männer das Gebet in der Gemeinschaft ist Pflicht, es sei denn, man hat einen Grund, eine Ausrede. Für die Frauen ist das Gebet zu Hause besser. Aber wenn es um Wissen geht, wenn sie nach Wissen streben möchte und so weiter und so fort, ist kein Problem, wenn sie in die Moschee kommt. Und wir müssen inshallah auch vermehren von Istighfar, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, dass wir auch spenden für Allah subhanahu wa ta'ala, das ist auch sehr wichtig, und dass wir unsere Verwandtschaftsbande pflegen, dass wir nach unseren Verwandten fragen in der Heimat, dass wir uns nach unseren Geschwistern hier fragen, dass wir vor allem die Eltern, dass wir nach den Eltern fragen und so weiter und so fort, Güte gegenüber den Eltern. Man muss versuchen, inshallah, in diesen Tagen so viel wie möglich von den guten Taten zu vermehren. Ja? Und vor allem auch Dua, liebe Geschwister, vor allem in dieser Zeit, wo es sehr viele Muslime gibt in Krisengebieten und so weiter und so fort, wo sie leiden und und yani, subhanallah, wo ihnen Schaden zugefügt wird, muss man Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er ihnen yani, erleichtert und dass er sie erwarmt. Und wie gesagt, das Gute kennt sie alle. Ja? Zusammenfassend, wir haben nur ein paar, der Sheikh sagte, wir haben recht darauf geachtet, dass wir das kurz halten, aber zusammenfassend muss man nur sagen, in diesen Tagen, die guten Taten werden mit dem Vielfachen belohnt, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen müssen wir inshallah darauf achten, dass wir die richtige Absicht fassen, dass wir diese Tage nutzen, dass wir vor allem fasten, so viel wie es geht, ja, am besten durch, wer das nicht kann wegen Arbeit oder sowas, wenigstens in die vorzüglichsten Tage, zum Beispiel Montag, Donnerstag, am Tag von Arafah, einen Tag davor, soweit es geht, und vor allem auch viel Dua machen, viel beten, viel Istighfar, viel Dhikr und so weiter. Das, was wir gerade gesagt haben, Barakallahu fikum für das Zuhören, damit die Brüder, inshallah, die gefastet haben, die Fasten auch brechen können.
Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.